Wir wollen uns heute Morgen grüßen an diesem Ostermorgen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander das Lied singen, Gelobt sei Gott im höchsten Thron 79. Die Verse 1 und dann die drei letzten Verse, 4, 5 und 6 vom Lied 79. Beten. Du auferstandener Herr, wir wollen uns versammeln, jetzt in deiner Gegenwart. Das macht uns froh, dass wir nicht nur Lehren und Gedanken haben, sondern dass du auferstanden bist und den Tod überwunden hast. Ach, unsere Gedanken und unsere Gefühle, die bleiben immer hängen an den Zeichen des Todes und des Sterbens. Und wir sind oft so niedergedrückt. Darum gib heute uns diesen festen und gewissen Glauben, der sich freuen kann und dem Tod fröhlich ins Gesicht lacht. Und allen Schrecken, weil wir bei dir behütet und bewahrt werden. Wir bitten dich, stärke du heute unseren Glauben und stelle uns alle so in deine Gegenwart, dass unser ganzes Leben von dir geheiligt und durchwirkt wird und etwas werden kann zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Gebrauche uns dazu, ja, dass deine Auferstehungskraft jetzt schon an unserem sterblichen Leibe offenbar werde. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns bewegt und bedrückt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Überall in der Bibel tritt uns die Auferstehung entgegen. Das neue Leben, das Gott wirkt aus dem Tod. Ich will heute aus 1. Korinther 15 lesen. Wenn Sie es in Ihren Bibeln aufschlagen, von Vers 50 ab, 1. Korinther 15, von Vers 50 ab in den ausgelegten Bibeln, Seite 186 im Neuen Testament. Damals haben Kreise der Gemeinde in Korinth versucht, die Auferstehungsbotschaft einzuebnen und an die Denkmöglichkeiten damals des hellenistischen Denkens und der religiösen Umwelt anzupassen. Vielleicht haben sie gemeint, sie könnten dadurch dem Menschen von damals den Zugang erleichtern. Paulus setzt sich leidenschaftlich dem entgegen und sagt, wenn ihr die leibhaftige Auferstehung Jesu wegstreicht, dann ist euer ganzes Christenleben leer, wenn der Auferstandene nicht mehr da ist. Von Vers 50 ab. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch wird das Verwesliche, also unser sterblicher Leib, nicht die Unverweslichkeit erben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Da spricht er jetzt von denen, die die Wiederkunft Jesu erleben, die gerade dann dabei sind, dass plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und dies Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir singen nun miteinander auf mein Herz mit Freuden vom Lied 86, die Verse 1 bis 4. Das ist das Schöne an unseren Osterliedern, wie die uns nötigen, nun den Auferstehungsglauben umzusetzen. Was soll mir jetzt noch die Hölle schaden können? Ich kann der Sünde trotzen, kann der Krankheit entgegengehen, meinem eigenen Sterben, ohne Angst, weil Jesus da ist. Dorthin wollen wir auch heute kommen, aber es ist immer etwas schwierig. Das sehen wir schon im Neuen Testament. Die Jünger haben ganz lang gebraucht, bis sie den Auferstehungsglauben richtig hatten. Und bis sie wussten, Jesus ist wirklich auferstanden. Johannes 20 lesen wir, Vers 19 bis 23. Johannes 20, Vers 19 bis 23, Seite 122 in den Bibeln, die hier ausliegen. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, also vom Ostertag, kam Jesus dorthin, wo die Jünger versammelt waren, und trat mitten unter sie, obwohl die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte zu ihnen: Nehmt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Herr, mach uns auch so deiner Auferstehung gewiss. Amen. Was ist bloß, liebe Schwestern und Brüder, in die Jünger damals gefahren gewesen am Ostertag? Was da im Neuen Testament erzählt wird, das versteht man wirklich nicht. Konnte ihnen der Auferstandene besser in den Weg treten, als er es getan hat, so wie er die Maria ansprach, so wie der Engel im leeren Grab ihnen sagte: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und was passiert jetzt? Die Jünger bleiben in ihrer Furcht. Das Auferstehungsereignis versetzt sie in Verlegenheit und macht sie betroffen. Verstehen Sie das? Die müssen doch auf die Straße treten und ihre Lieder singen und allen Menschen es weitersagen. Ach nein, das verstehen wir nicht ganz, sagen sie. Und sie schließen die Türe ab. Und was machen Christen, wenn sie beieinander sitzen und die Türen abgeschlossen haben? Dann theologisieren sie über die Auferstehung, ob das geht oder ob das nicht geht. Und dann rauchen die Köpfe und dann wird gesprochen und gesprochen und alles wird nur verworrener und unklarer. Das ist ja erstaunlich, dass das vor 2000 Jahren war wie heute. Wenn Sie heute in Christenkreise hineintreten, können Sie erleben, dass dort ganz wilde Diskussionen geführt werden. Ich wünschte mir ja, dass an diesem Ostertag das Zeugnis der Christen so einstimmig in die Welt hinausschallen würde, von allen Kanzeln, durch alle Blätter, durch all unsere Münder: Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber da gibt es so viele, die sagen: Tja, ich weiß eigentlich nicht, was ich davon halten soll, ich bin nicht so richtig klar, es macht mich betroffen, ich habe meine Zweifel. Übrigens, vom Zweifel reden wir morgen mit dem Thomas, der soll da noch drankommen. Aber da ist große Verlegenheit und Betroffenheit. Ich habe darüber nachgedacht, warum die Jünger eigentlich Angst hatten. War es nur noch die Angst vom Karfreitag? Ich bezweifle dies. Ich fürchte, es ist eine neue Angst bei den Jüngern hinzugekommen. Sie hatten jetzt schwere Angst. Was wird der Amtmann von den Römern sagen, wenn die Siegel am Grab verletzen? Das hätte Herr Jesus nicht tun sollen. Dass er so grad, so brüsk handelt, das gibt ja bloß Verworrenheit. Und was sagen jetzt die Hohepriester? Jetzt entbrennt der ganze Hass gegen uns. Jesus, man kann ihn ja nicht unbedingt sehen. Er ist ja nicht immer sichtbar unter uns. War es nicht Angst über dem, was geschehen war? Die Auferstehung hat ihnen mehr Not gemacht. Und liebe Schwestern und Brüder, ich würde mich nicht wundern, wenn die Jünger da drin in ihrer Stube auch noch gesagt hätten: Auferstehung, das wäre ja gar nicht nötig. Man kann ja auch so glauben, dass die Sache Jesu weitergeht. Und was gibt es denn Größeres, als dass ich weiß, Gott hat mich lieb? Ich brauche ja gar keine Auferstehung. Es gibt so viele Christen heute, die sagen: Ich brauche gar nicht an den Auferstandenen zu glauben. Oder ich kann das interpretieren in meiner Gedankenwelt. Das war meine Fantasie, wie ich drüber nachgedacht habe, was wohl alles sich abgespielt haben mag in diesem Raum, wo sie die Türe verschlossen hatten und zusammensaßen. Ich denke nicht, dass es viel gewisser, gläubiger, getroster dazugegangen sein mag. Probleme, Fragen standen vorne an, Unsicherheit, Ungewissheit prägte diese Jünger. Und dann steht plötzlich der Auferstandene Jesus Christus selbst da. Dies ist seine Art, wie er es immer wieder tut. Dabei ist gar nicht so wichtig, ob sie ihn sehen oder nicht sehen können. Denn wenn sie ihn in seiner irdischen Gestalt sehen könnten, dann ist das ja immer noch nicht ein Glaubensbeweis für seine göttliche Hoheit. Da steht das ja in der Bibel, wie Johannes in seiner Gefangenschaft, die ihn sehr niederdrückte, auf Patmos, im Strafarbeitslager unter den erschwerten Bedingungen, mit einem zerschundenen Körper plötzlich eine ganz große Begegnung macht. Dass der auferstandene Jesus auch zu ihm spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Was hat ihn dies getröstet, mutig gemacht? Er hat dies dann seinen Gemeinden weitererzählt, die damals in Kleinasien schon durch eine Verfolgung gingen. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, spricht Jesus, und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das haben Christengemeinden, verzagte, betroffene, traurige Christengemeinden immer wieder entdeckt. Und das sind Erweckungszeiten. Da plötzlich fängt der Glaube an zu leben. Denn der Glaube, der beschäftigt sich ja nicht mit Lehren und Gedanken und Ideen, sondern der Glaube hat eine Verbindung zu dem auferstandenen Jesus Christus, zu dem, der den Tod überwunden hat. Und wenn wir heute über Auferstehung reden, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn wir nur sagen, Jesus lebt ja doch weiter. So haben sich die Jünger vielleicht auch vorstellen können, dass sie so einen Gedächtnisverein gründen, wo man an Jesus denkt und sich zurückerinnert. Und dann sagten sie, dann lebt ja Jesus auch noch weiter in unserer Liebe. Und dann immer am Jahrestag, wenn wir am Karfreitag einen Kranz niederlegen an seinem Grab, dann lebt er weiter. Nicht, dass er so weiterlebt, sondern dass er den Tod zerbrochen hat. Dass der Tod besiegt und überwunden ist. Ich sagte Ihnen, das sei Erweckung des Glaubens. Da ist es in der Christenheit immer lebendig geworden. Ich wünsche mir, dass Sie heute eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus haben. Dass er zu Ihnen spricht, in Ihre Müdigkeit hinein, in Ihre Traurigkeit, in Ihre Zweifel, in Ihre Fragen. Und vor Ihnen steht und dies sagt: Friede sei mit dir. Und Sie von hier weggehen und sagen, es ist alles neu geworden. Ich weiß, dass ich in der Hand dieses Herrn bin. Ich will drei Gedanken herausgreifen aus diesem Abschnitt. Ich möchte zuerst darüber sprechen, das bedeutet eine Stärkung für die Jünger. Eine Stärkung. Ja, von der Furcht wird gesprochen, die die Jünger hatten. Nicht, dass sie besonders feige gewesen wären. Einige waren ja mutig von ihnen. Auch das ist festgehalten. Aber sie konnten es ja nicht vergessen, dass Jesus einen Auftrag für sie bereit hatte. Nicht nur, dass sie einen kleinen Hauskreis gründen sollen hinter verschlossenen Türen, sondern sie sollen hinuntergehen nach Jerusalem und dort weitersagen. Das hat Jesus ihnen schon früher immer wieder wichtig gemacht. Selbst wenn sie wie Wölfe auf sie zukommen, sie sollen hineingehen wie Lämmer und das Evangelium des Friedens predigen. Dass diese Jünger Angst haben, verstehe ich. Jetzt sollen wir da hinunter nach Jerusalem. Ich möchte das so klar sagen, weil viele es mir immer und immer wieder sagen, es würde ihnen so schwer fallen, von Jesus ein Zeugnis weiterzusagen. Also, das ist bei Ihnen gar kein Sonderfall, sondern ist bei Ihnen wie bei den anderen auch. Das fällt jedem ganz arg schwer. Das kann man nicht so. Und die Jünger sagten, ja, wie soll ich denn da runtergehen? Wenn jetzt Jesus nicht mehr da ist, ich allein und das weitersagen. Und dann hatten sie eine Furcht auch vor dem Tod. Ich bin überrascht, wie viele heute, auch der jüngeren Leute, noch nie beim Sterben dabei waren. Denn es gibt sogar welche unter uns, die haben noch nie einen Leichnam gesehen. Für die Jünger war das ein Schock, als sie den Leichnam Jesu sahen, als er abgenommen wurde vom Kreuz. Sie hatten so viel geglaubt von diesen segnenden Händen Jesu. Jetzt lagen sie starr und kalt da. Sie hatten auf diesen Mund Jesu so oft gelauscht. Jetzt lag er da, verzerrt vom Tod. Sie hatten auf diesen Leib Jesu geschaut und jetzt floss Wasser und Blut heraus. Der Tod hat Besitz von ihm ergriffen. Was ist das für eine Welt? Es hat mir einer heute Morgen einen Zettel gegeben, da war ich froh drüber, dass in der Bild-Zeitung jetzt eine ungewöhnlich fesselnde Szene kommt. In der Straßenbahn hängen überall die Plakate, ich war tot, es war wie im Paradies, dann kam ich wieder zu mir. Das ist das, wo wir schon oft davon gesprochen haben, dass die Leute den Tod verklären, als ob das Paradies wäre. Schlimmer kann es in unserem Jahrhundert nimmer kommen, als dass man den Tod zum Leben, ja noch zum Paradies verklärt. Wer ein wenig wach durch die Welt geht, der durchschaut diese verrückten Verdrehungen unserer Zeit. Der Tod, der ist der, der das Leben zerbricht. Es sei denn, wir haben Auferstehungsglauben. Und das war der Schrecken der Jünger. Das alles bekamen sie nimmer weg. Und selbst wenn sie glauben wollten, ihre Erfahrungen sprachen ja ganz anders. Das war in ihren Gedanken drin, in ihren Augen. Sie waren so gefesselt, sie konnten ja gar nicht anders denken. Und dann plötzlich stand Jesus vor ihnen. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Froh waren sie. Dann stimmt das ja gar nicht, dann ist der Tod nicht das Letzte. Und nicht das Rücheln und das Sterben und das Abschied nehmen. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jetzt richten sie ihren Blick doch einmal so auf den auferstandenen Jesus. Sie, die sie so beschwert sind von der Krankheit, von der sie nicht loskommen. Sie, die sie so bedrückt sind von den Sorgen, die ihnen Kummer machen. Da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Sie wussten noch gar nicht, wie das weitergeht bei ihnen. Sie haben das alles nicht verstanden. Sie haben nur begriffen, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und jetzt schauten sie auf ihn. Und dann dachten sie, dann wird er vor uns hergehen. Wenn wir hinunterziehen nach Jerusalem, dann wird er auch als der Unsichtbare unter uns sein. Das hat sie so fröhlich gemacht. Jesus gebraucht ein Wort der Stärkung zu den Jüngern, das heute am Ostersonntag in vieler Mund ist. Friede sei mit euch. Frieden. Sie wissen, dass heute die Ostermärsche stattfinden. Da geht es um den Frieden. Ah, war Jesus auch schon dabei für den Frieden? Ach, liebe Schwestern und Brüder, es sitzt wohl niemand hier, der sich wünscht, dass es in dieser Welt kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Wir sind mit jedem mit einig, der irgendwo ringt und kämpft, dass nicht geschossen und nicht gelitten wird und nicht unterdrückt wird und nicht entrechtet wird. Was hat denn Jesus gemeint, als er seinen Jüngern den Frieden zusprach? Hat er sie gesandt und gesagt, jetzt geht nach Rom und dort geht er in den römischen Senat und in den Kaiserpalast? Und dann sorgt ihr für eine neue Weltregierung und dann wird Gerechtigkeit kommen. Hat nicht Jesus seine Jünger immer wieder sehr schonungslos darauf vorbereitet, dass in dieser Welt ein Kampf tobt, in den Christen und Nichtchristen hineingerissen sind?
dass die Macht der Finsternis Menschen entzweit und jeder, der heute die Tafel für den Frieden hochhält, bleibt ein Mensch des Unfriedens dieser Welt. Es ist ein Widerspruch mit unseren Wünschen und dem, was wir leben. Um uns her bis hinein in unsere kleine Welt ist die Zerrissenheit da. Wenn man damit Frieden machen könnte, wir würden doch von Herzen Segen wünschen. Wir wollen doch gar keinem den Mut wegnehmen. Aber wir wollen wissen, was Friede ist, den Jesus meint, der höher ist als alle Vernunft. Das ist ein Frieden, der damit zusammenhängt, dass man eine Verbindung mit Jesus hat. Das hängt nicht mit so und so viel Kanonen ab und das fängt nicht erst bei der Atomschwelle an mit diesem Frieden, sondern den Frieden hast du, wenn du Jesus hast. Egal, was um dich her los sein mag. Und das haben die Jünger in dem Augenblick begriffen. Da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen und als er sprach, Friede sei mit euch. Sie wussten, selbst wenn nachher der Richter im Verfahren sie anbrüllt und alles wackelt um sie, sie können stehen im Frieden und Antwort geben und sagen, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Als sie später in Philippi mit geschundenem Leib im Gefängnis sitzen und nicht mehr wissen, wie sie es aushalten sollten, da kommt dieser Friede Jesu zu ihnen. Und sie singen ihre Lieder, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Wissen Sie, was Frieden ist? Und jetzt nur, dass es klar ist, wir haben nichts gegen die, die uns mithelfen, dass mehr Friede wird in der Welt, aber der richtige Friede, der wird auch in der Welt erst dann einkehren. Erst dann kommen, wenn Menschen mit Jesus verbunden sind und seinen Frieden haben, bewahrt sind unter ihm und mit ihm leben. Friede sei mit euch. Welch eine Osterbotschaft für uns. Welch eine aufregende Nachricht. Eine Stärkung für die Jünger. Jesus hat ihnen nicht die Furcht ausgeredet. Das ist so dumm, wenn wir das tun. Sagen Sie nie einem Kranken, es ist nicht so schlimm. Das ist böse, wenn Sie das tun. Sagen Sie nie einem Menschen, der unter Traurigkeit leidet, es sei alles nicht so tragisch. Fühlt er es vielleicht nicht doch realistischer als Sie, sein Leiden? Aber sagen Sie es ihm immer wieder, Jesus ist da. Und wenn er es Ihnen dauernd sagt, er könne es nicht fassen, sagen Sie, das darfst du sagen. Und ich sage dir es dennoch, er ist da und will dir seinen Frieden geben, der höher ist, als man verstehen kann. Er will seine Hand auf dich legen und dich gewiss und fröhlich machen. Das ist eine Stärkung. Aber das Zweite ist da auch ein Auftrag. Jesus hat bei allen nur möglichen Gelegenheiten seinen Jüngern immer wieder deutlich gemacht, sie sollten hinausgehen in die Welt und von ihm reden. Also wenn ich immer mein Lieblingsthema habe und von Jesus rede, und manche ärgert das, der redet ja immer bloß von Jesus, also ich habe kein anderes Thema. Ich wüsste nicht, von was ich reden sollte. Wenn Sie von der Welt was wissen wollen, müssen Sie die Zeitung lesen. Wenn Sie von der Politik was wissen wollen, dann müssen Sie im Fernsehen mal zuhören, wenn die Fachleute reden. Ich kann Ihnen was von Jesus und seiner Auferstehung sagen. Kann Ihnen was vom ewigen Leben sagen. Dazu hat Jesus seine Jünger gesandt. Sie sollten in die Welt hinausgehen und das verkündigen. Nun haben die Jünger das nicht richtig praktiziert. Sie sind sitzen geblieben, haben die Türen zugeschlossen. Auch dies, wie ein Bild aus unseren Tagen. Wie wohl ist uns hier in der Kirche. Ich habe schon Herzklopfen, wenn wir in 14 Tagen wieder so eine Versammlung machen im Park, da unten im Schlossgarten. Hier ist es schön, da ist kein Zwischenruf und da hören Sie 20, 30 Minuten lieb zu. Aber da unten, das geht uns allen so schwer ein, dass wir das weiter sagen sollten, etwa irgendwo in einer Arbeitspause mit kritischen Menschen, bei ablehnenden Nachbarn. Schon die ersten Christen haben sich verschanzt Und die haben natürlich genauso argumentiert wie wir. Vielleicht kommen die Leute oder wir können mal ein paar Zettel rausgeben und einladen. Oder wir können sagen, wenn die Fragen haben, werden die schon zu uns kommen. Nein, nein, es geht nicht darum, dass wir warten, bis die zu uns kommen. Wir sollten zu ihnen gehen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Daran sollten wir Maß nehmen, wie Jesus vom Vater in diese Welt hineingesandt wurde. Eine Welt, die sich gegen Gott ausspricht und ihm ihr Nein entgegenruft, die ihn ablehnt, die ja sogar Jesus Raum verweigert hat und gesagt hat, er kann nicht hier bleiben und er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Geht ihr dort hinein. Der Auferstehungsglaube von uns heute wird daran sichtbar werden, ob wir gehen, ob wir loslaufen, ob wir hinausgehen in die Welt. Dort, wo Jesus nicht geglaubt wird, wo man nichts von ihm weiß. Und ich sehne mich danach, dass aus unserer Gemeinde noch viele junge Menschen gerufen werden, die ihre Lebensaufgabe nicht nur für 5 Jahre im Dienst der Weltmission sehen. Daran wird sich zeigen, ob wir den Auferstandenen verstanden haben. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es gibt in dieser Welt große Gebiete, wo noch nie, seit es Menschen gibt, das Evangelium gepredigt wurde. So sende ich euch. Und das sind nur verschiedene Platzanweisungen, ob sie sagen, ich bin jetzt hier zu Hause, ich bin zu alt, ich habe hier meinen Platz oder ich sehe meinen Dienst hier im evangelistischen Dienst oder ich werde hinausgehen noch einmal in die Weltmission, weil der Herr mich ruft. Jesus gab seinen Jüngern für diesen Dienst das Wichtigste mit. Durch ein symbolisches Handeln bläst sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Das ist so gut, dass Jesus uns nicht in diesen Dienst schickt und sagt, weil du so gut reden kannst, sollst du mein Zeuge sein. Oder weil du so klare Gedanken hast, sollst du mein Zeuge sein. Oder weil du so ein netter Kerl bist. Oder weil du so jugendlich frisch bist. Spielt für ihn gar keine Rolle. Nehmt ihn den Heiligen Geist. Das ist der gegenwärtige Gott in uns, der in unserem müden und schwachen Leib wirken will und tätig sein will, der uns von innen her umformt und neu schafft. Der Auferstandene gibt seinen Jüngern eine Zusage und sagt, wenn ihr hinausgeht, werdet ihr es erleben, dass er durch seinen Heiligen Geist in ihnen wirkt. Und plötzlich ihre schwachen Worte, die haben Nachdruck und es geschieht dadurch das, was auch bei ihnen passieren soll, dass plötzlich Menschen zum Glauben kommen und verstehen, dass Jesus auferstanden ist und Schuld vergeben hat. Das kann man ja nicht tun durch noch eine so gute Argumentation, das ist eine Gabe des Geistes Gottes. Wir dürfen vor Jesus heute stehen, dem Auferstandenen, und ihn bitten und sagen, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist in Fülle. Ich will Zeugnis geben von dir und du wirst meine Worte bekräftigen. Und du wirst reden durch deinen Heiligen Geist. Noch das Dritte, das schließt Vollmacht ein. Wir haben von der Stärkung gesprochen. Die Jünger froh wurden, als sie Jesus sahen, vom Auftrag, den wir haben, aber nur noch von der Vollmacht. Es ist unter Christen heute auch eine große Unsicherheit, was eigentlich der Herr von uns will und was wir tun sollten unter uns heute. Ich habe gar nichts dagegen, wenn sie die Welt umgestalten und aus der Welt ein Reich des Friedens machen. Ich wünschte mir, sie könnten Gerechtigkeit bauen. Aber wissen Sie, das haben alle Generationen vor uns auch schon probiert. In dieser Welt der Sünde und der Gottlosigkeit Frieden und Gerechtigkeit zu wirken. Da gibt es Leute, die sagen, wenn wir bloß von der Vergebung der Sünden reden, das sei so ein Thema, das nicht richtig in die Weite der Welt hinausgeht. So blind können Menschen sein. Gott sei Dank hat Jesus seinen Jüngern nicht den Auftrag gegeben, sie sollten in den Stadtrat von Jerusalem sich wählen lassen, obwohl das heute der Herr manchen als Auftrag gibt, dass sie Mandat ausüben für ihn. Natürlich kann man dem Herrn in weltlichen Ämtern dienen, aber als die Krönung unseres Dienstes, wo wir stehen, hat er immer das eine genannt, Sünden vergeben. Ja, interessiert das die Menschen? Hat das den Hohepriester interessiert und den Pilatus? Hat doch niemand interessiert. Die waren doch alle sehr überzeugt, dass sie gerecht gehandelt hätten und sie überhaupt nicht falsch wären. Gehen Sie hinaus, die Welt leidet an der Sünde. Das ist die Diagnose Jesu, des Auferstandenen. Gehen Sie hinaus. Sie werden heute Menschen finden. Sprechen Sie Menschen drauf an. Die leiden an ihrer Gottlosigkeit und Gottferne. Es sind so viele Menschen, die nicht mehr froh werden, die keinen Mut haben für die Zukunft, weil sie wissen, ihr Leben ist falsch gelebt. Und sie kommen nicht mehr heraus aus den Abgründen, in denen sie stecken. Warum gibt es denn so wenig Versöhnung zwischen zerbrochenen Ehen? Warum gibt es denn so viel Streit? Warum gibt es denn in unserer Welt so viel Ungerechtigkeit? Warum gibt es denn in unserer Welt so viel Böses? Weil die Christen ihr Amt versäumen, Menschen frei zu machen von der Macht des Bösen. Und das geschieht dort in der Sündenvergebung. Wenn wir auf Menschen die Hände legen und ihnen zusprechen, vergeben im Namen Jesu, in dem Augenblick zerbrechen Ketten der Finsternis, Ketten des Teufels, die uns binden. In dem Augenblick werden Menschen frei, ja, dass der Auferstandene erst in ihrem Leben wirken kann. Und wir müssen dran denken, dass der Auferstandene ja nicht bloß heute in unserem Glauben wohnen will oder gleichsam in unserem Kopf oder in unserem Denken, sondern er will doch unser ganzes Leben umfassen. Er will, dass wir erneuerte Menschen werden, die wirken, dienen für ihn, die Frucht bringen für ihn. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Der Apostel Paulus hat gesagt, er hätte in Rom auch kein anderes Ziel. Selbst in der politischen Schaltzentrale Rom, an einer Schar von Menschen Vergebung der Sünden zu predigen. Das hat damals dieses Römerreich aus den Angeln gehoben, dass Menschen mit Gott Frieden bekommen haben und neue Leute wurden, ihr Handeln wurde verändert, ihr Leben wurde geheiligt, weil Jesus bei ihnen einzog. Das soll heute geschehen, weil der Auferstandene vor ihnen steht. Zu ihnen redet, sie in Dienst nimmt und ihnen zuruft, Friede sei mit dir. Amen. Nun singen wir vom Lied Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, vom Lied 88, die Verse 7, 8 und 9.
beten. Herr Jesus Christus, du auferstandener König der Welt, da schämen wir uns in deiner Gegenwart, weil wir dir so wenig glauben. Und wir können uns viel besser an das Sterben gewöhnen als an deine Auferstehung. Und das hält bei uns oft nicht lange vor. Und darum bitten wir dich, nimm uns bei uns jetzt auch die Sünde des Unglaubens weg. Öffne unser erstarrtes Herz, dass wir dich noch viel mehr lieben und dir noch viel mehr trauen. Wir wollen dich anrufen, auch über den Ängsten und der Furcht unseres Lebens. Mach du uns gewiss und fröhlich, weil du ja da bist als der Sieger über den Tod. Und lass das jetzt auch die fassen können, die in ihrer Krankheit beschwert sind, die sich verlassen fühlen. Und auch die, die sich rüsten zum Sterben, dass sie nicht auf diesen Schlund des Todes starren, sondern auf dich schauen und froh dir ihre Lieder singen. Weil du lebst und willst, dass auch wir leben. Gib uns diesen festen und gewissen Glauben und erwecke deine Christenheit, unsere Gemeinde hier, aber auch überall in unserem Land und in der ganzen Welt, wo heute dein Osterevangelium gepredigt wird. Da erwecke Christen, dass sie sich senden lassen in die Welt hinein und deine Zeugen sind, deine Vergebung hintragen, so dass Menschen von dir neu gemacht werden und verändert werden und deinen Frieden in sich tragen. Lass auch die bedrängte und verfolgte Gemeinde überall in der Welt neuen Mut gewinnen und angesichts des Hasses und der Bedrückung deine Liebe bezeugen und von dir reden, vom Leben, das der Tod nicht zerstören kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wollen noch singen, Christ ist erstanden, Lied 75.
Thank you.
Sie haben unseren Zettel, auf dem unsere Gottesdienste stehen, bis Pfingsten hinein, damit Sie sich informieren können. Das ist für die, die neu heute unter uns sind, den müssen Sie nachher mitnehmen, wenn Sie ihn noch nicht haben. Wir haben morgen nur einen Gottesdienst. Um 9.30 Uhr über die Zweifel des Thomas wollen wir reden. Und die Frage der Zweifel, die beschäftigt ja heute sehr viele. Und wenn sogar ein Jünger zweifelt, ist es ja interessant, wie Jesus da umgeht und was er dazu sagt. Am nächsten Sonntag, am Wochenende, ist die Missionskonferenz von Licht im Osten, die ich leite in Korntal, im großen Saal der Brüdergemeinde. Es ist Pastor Knüppel, da Karl-Heinz Knüppel, der Bundesvorsteher der freien evangelischen Gemeinden. Es ist eine Freikirche, mit der wir sehr eng verbunden sind, die auch im Osten sehr viele Gemeinden hat und überhaupt über die Welt hinweg. Eine sehr bibelbekennende Gemeinde, und wir freuen uns auf die Verkündigung von Pastor Knüppel. Dann wird im Programm auch noch Bischof Frenkel sprechen, der ja in der DDR lange Zeit gewirkt hat. Hinten liegen auch die Programme aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort unsere Arbeit von Licht im Osten kennenlernen würden. Wir sind ja ein bisschen schüchtern. Wir verschicken unsere Sachen niemand unverlangt mit der Post. Von unserem Missionsbund Licht im Osten, da laufen riesen Informationskampagnen. Ich kann Ihnen sagen, diese Arbeit kann ich als die Ostarbeit Ihnen empfehlen, nicht weil ich selber mitarbeite, sondern das ist der Grund, dass ich dort mitarbeite, weil es eine so schöne Zusammenarbeit ist von Christen aus ganz verschiedenen Konfessionen, von freien evangelischen Gemeinden, Baptistengemeinden, von Mennoniten, von reformierten Gemeinden, von lutherischen Gemeinden bis hin zum Mitarbeiterstab, wo die Christen sich zusammengetan haben, seit über 60 Jahren im Osten wirken. Es ist auch die größte Arbeit, Verlagsarbeit, die christliche Schriften im Osten herausgibt. Auch wenn wir nicht so laut tönen, darf ich das doch Ihnen sagen und würde mich freuen, wenn Sie es auch so einmal erleben würden bei einer Konferenz. Unser Opfer heute ist für unsere Arbeit bestimmt, die wir in Soweto in Südafrika unterstützen. In diesem Konflikt in Südafrika gibt es ja keine Lösungen mehr. Bei uns gibt es viele, die wissen noch viele Lösungen. Aber das ist immer so bei den verworrenen politischen Konflikten. Je weiter man weg ist, umso genauer weiß man es, wie es werden muss. In Südafrika ist man am Ende. Und die Christen dort, die bibeltreuen Christen, sagen, es kann nur eine Umkehr noch helfen. Eine geistliche Erkenntnis. Dass Menschen zum Glauben kommen. Und diese Arbeit in Soweto von diesem Jugendpastor Cesar Molebazzi ist eine Arbeit, die es sehr schwer hat. Mir sagte jetzt wieder ein Weiser in Südafrika, er sei sehr angefeindet, dieser Cesar Molebazzi, von den Schwarzen. Er ist selbst ein junger schwarzer Pastor. Aber er vertritt dort in diesem Hass von Soweto die versöhnende Liebe Jesu. Und das erfordert, nein, nicht Mut, das erfordert Glauben an den auferstandenen Herrn. Dort seine Jugendbibelgruppen zu haben und zu sagen, dass es Lösungen nur gibt und Frieden über Jesus. Und diese Arbeit wollen wir unterstützen. Wir bezahlen zwei Mitarbeiter schon seit über einem Jahr dort in dieser schwarzen Vorstadt. Und dafür ist heute das Opfer bestimmt. Bestattet wurden in der vergangenen Woche Frau Emma Fleckenstein, geborene Fuchslocher, 90 Jahre aus der Sonnenbergstraße 12. Und Frau Luise Gehweiler, geborene Schmied, 88 Jahre, Wernhaltenstraße 28. Wir hörten dort bei einer der Bestattungen das Wort Jesu: Ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Das will Jesus nicht nur am Tod wahrmachen, sondern bei Ihnen, heute schon und in den kommenden Tagen will er mit Ihnen gehen und in Ihnen wirken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.